Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. In dieser Folge spreche ich mit Chris Zechel, der uns auf seine bewegende berufliche Reise mitnimmt, vom Gefühl, in der Schule und im Beruf nicht gesehen zu werden, über viele Umwege, Rückschläge und berufliche Neuanfänge, bis hin zu einem Job, in dem er Sinn, Wertschätzung und Erfüllung findet. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, an die eigenen Möglichkeiten zu glauben, den Mut zu finden, neue Wege zu gehen und sich nicht von alten Mustern bremsen zu lassen. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. Dein Janike. Chris, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist und möchte gerne von dir ganz zu Anfang wissen, was für dich berufliche Erfüllung bedeutet.
Berufliche Erfüllung für mich, ja, zum einen eine gewisse Zufriedenheit in der Arbeit zu haben, also in Ruhe arbeiten auch zu können, keine Sorgen haben zu müssen, dass das, was man tut, einem negativ auf die Füße fällt, auch wenn mal was schief geht. Eine gewisse Art der Achtsamkeit auch leben zu können, also auf sich selber aufpassen zu können und das nicht am Job, an der Tätigkeit letzten Endes ausrichten zu müssen, um langfristig auch volle Arbeitskraft und volle Zufriedenheit dann damit auch erreichen zu können.
Du hast negativ auf die Füße fallen gesagt. Was könnte das bedeuten? Wann wäre das der Fall?
Na, jetzt nehmen wir mal so einen Fall durch. Du bist in der Tätigkeit drinnen, triffst eine Entscheidung, die du in dem Moment treffen musst, weil dein Kunde, dein Partner, dein Geschäftspartner, was auch immer, da jetzt eine Entscheidung braucht. Und die mag vielleicht auch grenzwertig sein, die Entscheidung, die du triffst. Und danach wird dir in der kompletten, nennen wir es jetzt mal Hierarchiekette, Befehlskette von Vorgesetzten, Abteilungsvorgesetzten, Bereichsleitern, wird dir dann die Hölle drüber heiß gemacht, weil das vielleicht etwas zu weit war in deiner Entscheidung. Anstatt, dass man das als neuen Anker mal setzt und sagt, pass auf, war ein Schritt zu weit, beim nächsten Mal bitte einen Schritt zurückgehen. Dann ist es auch gut. Also diese Art der Fehlerkultur, dass die auch so offen gelebt wird und so klar gelebt wird, dass man auch anständig arbeiten kann letzten Endes.
Hast du mal erlebt, dass das mal nicht der Fall war?
Häufig. Einige Male.
Wie würdest du, wenn wir nochmal auf dein gesamtes Berufsleben schauen, bevor wir jetzt in einzelne Stationen vielleicht nochmal eintauchen, unter welches Motto würdest du dein bisheriges Berufsleben setzen?
Oh, Chaos in 5 Akten. Es war sehr durchwachsen. Größtenteils einfach Zusammenkommen von Zufällen, die einem das Leben nicht immer leichter machen und Veränderungen in den Marktsituationen, die einem letzten Endes auch das Vorankommen schwierig machen.
Was waren das für Dinge, die dir das Leben schwer gemacht haben oder da Entscheidungen auch vielleicht gefordert haben?
Also es war zum einen ziemlich in der Anfangszeit, wo ich in den Vertrieb gewechselt bin vor 25 Jahren, ja, in der Tätigkeit sich zweiter Klasse gefühlt zu haben. Also wir wurden damals angestellt über eine Leiharbeitfirma, haben dann aber erfahren, dass wir eigentlich auch der Teil sind, der dafür sorgt, dass das Unternehmen die Umsätze macht, um erfolgreich zu sein. Und ein anderer Teil vom Vertrieb, der aber einen ganz anderen Kanal betreut, der so mitgelaufen ist, der war intern angestellt, da wurden entsprechend natürlich auch andere Gehälter gezahlt, es wurde anders mit den Mitarbeitern umgegangen. Und da hat das Ganze schon begonnen. Also das war eigentlich so, vor rund 25 Jahren war das schon so. Und dieser Weg ging dann sehr lange weiter in diese Richtung. Also es war da in dem Vertrieb im IT-Sektor und Consumer Electronics war das gang und gäbe, dass da viele Firmen den Vertrieb outgesourced haben, weil er als Kostenblock gesehen wurde und nicht als die Grundlage des Erfolges. Und man war dann oft über Leasing, Leiharbeit, über irgendwelche Konstrukte angestellt und man hat es teilweise auch zu spüren bekommen. Also war nicht immer so. Es war aber häufig so, dass man da intern schon bei Prozessen auch gemerkt hat, man ist Mitarbeiter zweiter oder vielleicht sogar dritter Klasse.
Ich erinnere mich noch an meine Zeit in der Automobilindustrie, da habe ich das auch immer so wahrgenommen. Das war jetzt nicht, was explizit gesagt wurde, aber es schwang doch irgendwie mit, dass die Namensschilder andere waren, die Türschilder andere waren, die Regelungen andere waren und da wirklich so euer Leiharbeiter oder Angestellter oder Angestellte und Leiharbeiterin, dass da wirklich unterschieden wurde. Und ich finde, dass es häufig ein Problem ist, also das zum einen, aber auch zum anderen, dass die Wertschätzung für so wichtige Arbeiten, die vielleicht in der Hierarchie nicht so weit oben angesiedelt sind, dass die einfach zu vermissen ist. Also nicht ganz, ganz schade.
Absolut. Also das deutlichste Beispiel war damals, ich war bei einem asiatischen Unternehmen angestellt, auch im Consumer Electronics. Ich wurde damals bei der Einstellung gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, über eine Leiharbeitsfirma angestellt zu werden. Und ich würde das gleiche Gehalt bekommen, was die internen Angestellten auch bekommen. Das hat damit zu tun gehabt, dass man natürlich im Aktienmarkt aktiengetrieben, bilanzgetrieben auch ist und die Personalkostenquote entsprechend niedrig sein muss. Und wenn man da Menschen outsourced, dann können die in einem anderen Budget, in Marketing, in irgendwelchen anderen Budgets versteckt werden. Das wurde auch genauso genannt. Und damit ist die Personalkostenquote gut und damit sind die Investoren auch sehr glücklich und zufrieden. Im Endeffekt weiß es jeder, was da passiert, aber solange die Zahlen schön dastehen, ist das ja alles gut. Und dann gab es später in dem Verlauf, wo ich dort war, also ich wurde direkt angestellt, obwohl ich dann gesagt habe, mir ist das auch egal, war dann die Möglichkeit, dass wir ein großes Office-Paket zum extremen Vorzugspreis, also wir waren da, das Paket hat glaube ich um die 600 Euro gekostet, das Professional damals war das, und wir konnten das für ein Apple und ein Ei, konnten wir dir eine offizielle Lizenz kaufen. Das ging aber nur, wenn du eine E-Mail-Adresse direkt von dem Unternehmen hattest. Wurde dieses Kürzel vor dem Unternehmensnamen nach dem Ad noch mit dran gesetzt, konntest du das nicht kaufen, weil da warst du über eine Leiharbeit angestellt. Und das hat es ziemlich deutlich gemacht, wie hier von zwei Klassengesellschaft innerhalb des Unternehmens auch dann eben agiert wurde.
Was hat das mit dir gemacht?
Damals habe ich mir da, glaube ich, auch noch wenig Gedanken drüber gemacht, aber es hat innerlich schon so ein bisschen verärgert, obwohl ich der Nutznießer war, weil ich ja direkt angestellt war, aber mich hat es geärgert, dass Menschen so behandelt werden.
Was hat das für deinen beruflichen Weg bedeutet?
Also bewusst, glaube ich, damals nichts. Ich glaube, das ist ja so unbewusst, dass das so der Korb mit dem Missmut wurde immer voller und irgendwann war der Punkt einfach da zu sagen, es muss sich was ändern. Also ich will diese Reise so nicht mehr mitmachen und hier muss auch irgendwann ein Ende dann da sein. Und das hat sich dann auch später in anderen Jobs gefußt, wo ich dann direkt angestellt war und dann wurde entschieden, der Vertrieb wird outgesourced. Das Ganze ist mir dann zweimal passiert und das war für mich auch sofort der Startschuss, dass ich meine Kündigung einreiche. Also ich wollte diesen Weg dann auch nie mehr mitgehen in diese Richtung.
Was hast du stattdessen gemacht?
Ja, einen neuen Job gesucht. Neuen Job auf der einen Seite gesucht, mir aber dann auch Fragen gestellt, okay, wie kann das dann weitergehen? Wie kann ich für den Arbeitsmarkt am Ende auch interessanter werden? Was kann ich tun, damit ich in diese Situation nicht mehr komme? Hab, glaube ich, einen Umweg gewählt, der aber im Nachgang für mich, glaube ich, auch der richtige war. Ich habe dann angefangen, weil ich habe ja ursprünglich mal einen Handwerksberuf gelernt und in dem Handwerksberuf, wenn man dann im Vertrieb, im Kaufmännischen natürlich unterwegs ist und dann auch in der IT-Branche primär, da wird es eher schwierig, dass man dort beruflich eine Karriere oder einen Werdegang einschlagen kann. Diese Fälle gibt es, aber das sind wirkliche Einzelfälle. Und habe dann begonnen, über eine Sonderzulassung den geprüften Handelsfachwirt 2010 zu machen, damit die Hochschulzulassung erreicht und habe dann parallel zum Job meinen Bachelor an der Hochschule noch gemacht, also akademischen Weg dann eingeschlagen. Und dann in letzter Konsequenz auch dann den Master abgeschlossen. Und das war die Grundlage dessen, um zu sagen, ich komme aus dieser Spirale raus. Ich muss eine Lösung finden, um interessant genug zu sein, dass jemand sagt, den stellen wir eben nicht über eine Leiharbeit an, weil er einmal von seiner Erfahrung, jetzt mit 25 Jahren Vertriebserfahrung und auf der anderen Seite mit seinem Background, den er einfach auch mitbringt, viel zu interessant für uns ist, dass wir den outsourcen würden.
Dass du die akademische Laufbahn eingeschlagen hast, war ja nicht so selbstverständlich. Da gibt's ja eine Vorgeschichte.
Die ist lang. Gibt's eine lange Vorgeschichte, ja. Aber wenn man dahin geht, dann müssen wir eigentlich zurückgehen schon bis in meine Schulzeit und da schon in die Grundschule rein. Das hat damals begonnen. Das ist so eine Situation, in die ich mich in meinem jungen Jahr noch gut zurückerinnern kann. Wir wohnen im kleinen Reineckhaus und mein Schlafzimmer, mein Kinderzimmer war im ersten Stock und ich bin runtergegangen, weil ich Durst hatte in der Nacht. Und meine Eltern saßen am Esstisch und die haben mich gar nicht mitgekriegt, dass ich da unten war. Und die haben sich in dem Moment gerade unterhalten, ja, in welche Schulform soll ich eigentlich weitergehen, weil ich war so im Übertritt, dritte auf vierte Klasse und in der vierten Klasse muss man sich entscheiden, wo geht's weiter. Das war das damalige dreigliedrige Schulsystem in Bayern und ich habe dann nur mitgekriegt, dass das Gymnasium gerade auf dem Tisch lag. Und ich wollte nie aufs Gymnasium, das waren damals so, das waren die Snobs, mit denen will eh keiner was zu tun haben, da will ich auch nicht hin. Ich war dann eher so, Fußball packen, Fußballschuhe auf den Bolzplatz gehen, das war eher so meine Welt, anstatt sich hinzusetzen und zu lernen. Und bin dann auch in der vierten Klasse so schlecht geworden, dass ich gerade so nicht ins Gymnasium gehen konnte, bin dann auf die Hauptschule gegangen, was damals auch gar nicht schlimm war. Also es wurde auch nicht schlimm empfunden von keiner Seite. Und zu der damaligen Zeit waren eigentlich natürlich die Wege, die man dann einschlagen kann, extrem begrenzt. Das hat sich ja später geändert, aber da kommen wir ja dann gleich noch dazu. Und ich habe dann auch Jahre später erst erfahren, dass es da gar nicht darum ging, dass ich aufs Gymnasium soll, sondern es wurde über alle Optionen gesprochen. Ich habe gesagt, wenn ich das schon in den jungen Jahren gewusst hätte, hätte ich den Unfug nicht getrieben. Gymnasium hätte ich trotzdem nicht gewollt. Und auf der Hauptschule habe ich mich dann schulisch ganz gut entwickelt in den ersten 1,5 Jahren. Und dann war relativ schnell klar, ab in die Realschule. So, und dann war es aber so, dass es da einen Übergangsschnitt gibt, den ich um 0,16 verpasst habe. Und dann gibt es die Möglichkeit über einen Sondertest. Damals wusste ich noch nicht, was das für ein Test ist. Hätte ich dann einen Übertrittstest machen können. Und wenn ich den entsprechend gut bestanden hätte oder habe, dann wäre die Tür offen für die Realschule. So, ich habe diesen Test gemacht und habe den auch ganz gut abgeschnitten. Und der Test wird später in dem Verlauf auch nochmal so eine kleine Anekdote mitspielen. Also den können wir uns gerne merken. Und dann ging es in der Realschule los. 7. Klasse, war ganz gut, aber ein Gesamtjahresschnitt von 1,9. Also Fortgang war nie gefährdet. Da gibt es dann immer zwei so Deadlines, einmal Weihnachten und einmal Zwischenzeugnis. Da muss man einen gewissen Schnitt haben, sonst konnte man nicht weitermachen. Und dann fing es in der 8. Klasse eigentlich an. Kam ein Klassenlehrer, ich habe den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig gewählt. Und das war ein, ja, nennen wir es heute mal so ein bisschen salopp, Knechter des Herrn. Also der hat seine Macht ausgespielt als Klassenlehrer, als Mathelehrer. Das ist nur so kracht eigentlich dann. So, und der war dann in der 8. Klasse, die habe ich gerade noch so geschafft. Jeder hat nicht verstanden, warum ist denn Mathe so schlecht, obwohl Mathe eigentlich eine seiner Paradedisziplinen mal war. Und in der 9. Klasse war es dann eigentlich klar, ich habe an Weihnachten schon gewusst, das Jahr wird nichts mehr. Also ich habe die 9. dann auch mit Pauken und Trompeten an die Wand gefahren. Damals auch den Weitblick auch noch nicht gehabt. Hätte ich das restliche Schuljahr weiterhin noch normal mit betreut, dann hätte wenigstens die 2. Runde dann ein bisschen entspannter geschafft. Das konnte man mir auch sagen. Also ich war dann auch zu rebellisch. Und zum Beispiel für den Machtmissbrauch war, es gibt in der Mathematik für quadratische Gleichungen diese Determinantenlösungen oder Determinantensysteme. Und da gibt es verschiedene Wege, diese zu lösen. Und er wollte von mir mal dieses Einsetzungsverfahren einfach haben. Und das kann ich bis heute nicht. Das verstehe ich wahrscheinlich auch bis heute einfach nicht, wenn er mich damit auseinandersetzt. Und das hat er mich halt mehrfach an die Wand werfen lassen und hat mir jedes Mal eine mündliche 6 gegeben. Und deswegen war es an Weihnachten auch schon klar, dass ich so viele mündliche 6 habe. So gute Noten kann ich gar nicht mehr schreiben. Ich habe dann allerdings im 2. Lauf eine ganz liebe Klassenlehrerin gekriegt. Die hat sich da wirklich auch um diese schweren Fälle mit gekümmert und hat dann auch dafür gesorgt, vom Wissensstand her die mittlere Reife zu schaffen. Man muss aber auch sagen, ich habe die mittlere Reife mit 4,4,4,5 geschafft. Also schlechter geht nicht, aber es ist bestanden. Und habe danach dann eine Lehre zum Zimmermann begonnen. Und die auch verkürzen können, weil ich eine mittlere Reife hatte und nach 2,5 Jahren dann die Abschlussprüfung gemacht. Und habe damals Innungsbeste abgeschlossen. Und da habe ich mir aber noch nichts dabei gedacht. Dann gab es leider Gottes in meiner Lehrzeit einen schweren Arbeitsunfall. Mir ist aus 3,5 Meter Höhe so ein Drehstehbolzen umgeflogen und ich stand am Ende. Und hat mir dann die Wirbelsäule gestaucht und es haben sich Bandscheiben entzündet. Im Diskus am Kiefer ist kaputt seitdem. Ist nichts Schlimmeres dann am Ende passiert, aber das war dann Ende der 90er, also 98, 99 war das dann so schlimm, dass ich am Rücken eine Entzündung hatte, dass ich die Arme nicht mehr richtig heben konnte. Und das musste erst ausheilen. Also war es klar, aus dem Beruf musst du raus, weil sonst bist du früher oder später invalide. Das hat mir damals auch der Arzt so drastisch gesagt. Ob so drastisch gekommen wäre, wissen wir nicht. Aber wir gehen mal davon aus, dass es gut war, es zu wechseln. Und habe mich damals selbstständig dann gemacht mit einem eigenen Ladenlokal in Nürnberg. Und das ist ungefähr genauso krachend an die Wand gefahren, 2 Jahre später, wie die 9. Klasse, der 1. Lauf. Nach heutigem Stand hätte ich das nie machen dürfen, zumindest nicht in dem Rahmen und nicht dann im Standort. Aber was weiß man als Unwissender? Man ist ja mutig, man traut sich ja.
Was war das für ein Ladenlokal?
Das war eigentlich die Hochzeit Mobilfunk und Internet. Also ich habe die Anfänge von DSL auch mitgekriegt, habe auch eine T-Partner-Lizenz gehabt, also richtig aufgetreten wie ein T-Punkt, aber wir waren ein Partnergeschäft, ein eigenständiges. Habe auch einen Geschäftspartner gehabt, der aber auch von der Materie halt nur interessiert war und sonst kein tieferes Wissen, was Unternehmensführung angeht, genauso wenig wie ich. Wir waren da so unbedarft, aber immerhin haben wir 2 Jahre durchgehalten, das muss man auch sagen. Und danach ging es dann eigentlich so den Weg auch in der Selbstständigkeit erstmal nochmal weiter 5 Jahre. Habe dann auch damals über die T-Mobile, die ein starker Partner von mir war, Promotion-Einsätze gekriegt, habe da Produkteinführungen mitgemacht und habe gemerkt, Mensch, der Vertrieb, das wäre sowas. So ein bisschen unterwegs auch sein, immer wieder andere Umgebungen zu haben, einfach ein bisschen so diese crazy Jobs auch zu haben, die man als Promoter eigentlich häufig dann bekommen hat damals. Und ich war einer der wenigen, der das Vollzeit gemacht hat. Das war so ein klassischer Studentenjob. Man macht das so 1-2 Jahre, verdient sich ein bisschen Geld nebenbei als Student und dann irgendwann ist man fertig und geht halt ins Berufsleben. Und für mich war das der Lebensinhalt. Das hat auch ganz gut funktioniert. War dann 2006 allerdings an dem Punkt, so ein Workaholic auch zu sein. Also ich habe kein Ende gefunden, weil mir das immer Spaß gemacht hat. Und ich habe dann auch 7 Tage die Woche, habe teilweise 2-3 Jobs am Tag gemacht und habe so gemerkt, ich komme nicht mehr in die Erholung rein. Ich muss da irgendwie raus. Und bin dann wieder in die Anstellung gegangen. habe dann in der Versicherungsbranche ein Jahr lang gearbeitet, aber in Anstellung, also nicht klassischer Makler, sondern bei einem richtigen Versicherungsunternehmen, die im öffentlichen Dienst auch viel versichern, also schon was Seriöses. Und ein Jahr später ging es dann wieder zurück zu einem IT-Hersteller im Druckerbereich, für die ich schon sehr viel Promotion gemacht habe und konnte da so meine ersten Lorbeeren im Vertrieb eigentlich dann im Consumer Electronics verdienen. Das war so ein Umfeld, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und das war aber auch Anstellung über Leiharbeit. Damit fing es dann an. Und da war dann so der Punkt zu sagen, irgendwie muss es hier aber weitergehen. Irgendwie möchtest du schon noch auf der Karriereleiter ein paar Stufen erklimmen, aber so wie es jetzt ist, wirst du das nicht schaffen, weil du brauchst immer einen Nutznießer, weil du außer deiner Erfahrung nichts vorzuweisen hast. Und da hat es dann begonnen, mich zu informieren, welche Möglichkeiten habe ich dann. Habe mich dann an die IHK über ein Schulungszentrum in Nürnberg hier gewandt. Und die haben sich dann auch eingesetzt über diese Sonderzulassung damals, dass ich den geprüften Handelsfachwirt machen konnte. Das war damals der zweite Turn im geprüften Handelsfachwirt. Der hatte die Besonderheit, dass man ja die Hochschulzulassung damit erreicht. Das war vorher ja nicht der Fall. Und habe die auch relativ gut abgeschlossen, weil ich ja vor allem der einzige Nichtkaufmann bei über 120 Prüflingen war. Und wir hatten da durchaus welche, die sind genauso krachend durchgefallen, wie ich damals das Geschäft an die Wand gefahren habe. Und dann haben wir gedacht, okay, irgendwas stimmt hier aber nicht. Wie kannst du eigentlich als ungelernter Kaufmann den Fachwirt relativ gut abschließen? Da haben wir das erste Mal Gedanken drüber gemacht. Und das hat aber erst gearbeitet. Dazwischen gab es dann zwei Jobwechsel. Da war unter anderem auch das Unternehmen mit dabei, dann, wo diese E-Mail-Adresse so wichtig war. Und dann war irgendwann der Punkt da, mir die Frage zu stellen, was machst du als nächstes noch? Was kannst du denn noch tun, um interessanter in dem Arbeitsmarkt zu sein? Weil der Fachwirt ist ja auch nur ein Zwischenschritt eigentlich. Und dann war die Entscheidung, Betriebswirt nochmal auf der IHK zu machen oder den Betriebswirt akademisch einzuschlagen. Wobei ich vor dem Akademik immer einen riesen Respekt hatte, gerade berufsbegleitend, weil das ist nicht nur ein Rucksack, das ist ein ganzer Anhänger, den man hier mitschleppt. Und habe dann eine große Umfrage gestartet, habe bei dem Druckerhersteller, wo ich damals war, den Personalchef angeschrieben, obwohl ich schon einmal beim Unternehmen war, aber der kannte mich ja noch von früher. Und habe zwei Recruiter angeschrieben, mit denen ich mal zu tun hatte. Der eine hat mich auch zu diesem anderen Unternehmen da auch mal vermittelt. Dann haben die sofort alle zurückgemeldet, mach den akademischen Weg. Und das eine Unternehmen hat dann auch extra mit mir eine Stunde einen Telefoncall gemacht. Und der Recruiter dort hat eine Professur an der Hochschule in Frankfurt, zu der Hochschule, wo ich auch wollte. Also das ist eine private Hochschule, die deutschlandweit vernetzt ist und aufgestellt ist und in Nürnberg auch eine stationäre Niederlassung haben. Und der war dann relativ deutlich auch in seiner Darstellung, als Recruiter weiß er ja letzten Endes, was ist wichtig auf dem Arbeitsmarkt, was wird da verlangt. Und dem habe ich Glauben geschenkt. Bin dann diesen Weg gegangen und habe dann Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie auf Bachelor studiert. Und da gab es dann im vierten Semester, müsste das gewesen sein, das praktische Projekt. Da ging es damals um Personaldiagnostik. Und da haben wir eine wissenschaftliche Arbeit schreiben müssen. Das war eine Gruppenarbeit, wir waren vier Leute. Und wir haben uns damals den WIT, also den Wilde Intelligenztest in der zweiten Fassung herausgesucht. Das ist ein relativ neuer Test, also der WIT 2 in seiner Fassung ist neu und den gibt es schon in der 1er-Version. Und jetzt kommen wir zurück, was in meiner Schulzeit passiert ist. Wir haben erstmal keinen gefunden, der den machen wollte. Und dann habe ich gesagt, ich will es jetzt wissen. Wenn mein IQ unter 80 ist, dann höre ich mit dem Studieren sofort auf. Und haben den aber unter Testbedingungen, habe ich den selber durchgeführt. Und der fiel jetzt nicht so schlecht aus. Also ich habe zumindest weiter studiert. Aber mir ist dieses Muster, dieses Profils irgendwoher bekannt vorgekommen. Und ich habe dann diesen Test von damals rausgekramt. Ich habe dann alles gesucht, was ich jemals mit Diagrammen in der Schulzeit, Lehrzeit irgendwas hatte und habe die nebeneinander gelegt. Und erst mit Recherche kam raus, dass die Schulen früher zu Übergangstestungen diesen wilden Intelligenztest in der ersten Version auch genutzt haben. Zumindest eine Abwandlung davon, die für Kinder dann geeignet ist. Und da muss man sagen, hätte damals ein Pädagoge, heute sind ja auch Psychologen und Sozialarbeiter mit an den Schulen häufig mit dran, Ahnung gehabt von Personaldiagnostik, dann hätten die damals schon gesehen, dass hier ein bisschen mehr Potenzial ist als nur Realschule. Und das hat mich dann damals auch bestärkt, diesen Weg auch wirklich dann mit vollem Elan einzuschlagen, habe dann den Bachelor auch mit Gesamtnote 1,7 abgeschlossen, habe eine 1,0er Abschlussarbeit hingelegt und im Master war es dann ähnlich. Da natürlich, da war der Test bekannt. Ich wusste letzten Endes, welches Potenzial ja da ist. Oder zumindest laut Testung da ist. Ich muss es halt dann abrufen. Und habe im Rahmen des Masterstudiengangs dann mit 1,3 abgeschlossen. Habe eine knapp 150-seitige Masterarbeit hingefeuert. Und da sind wir jetzt dann auch eventuell, das in die Veröffentlichung zu bringen, weil es um ein Thema geht, wo man vielleicht weiter dran forschen sollte. Und das war auch eine Grundlagenarbeit.
Kennst du schon meinen wöchentlichen Newsletter 3 Minuten für deine Karriere? Jeden Montag verschicke ich zum Start in die Woche einen Impuls, eine Fragestellung, die dich beruflich voranbringt. Lesbar in maximal 3 Minuten. Wenn du dich der Community von mittlerweile über 4000 Menschen anschließen möchtest, die sich jeden Montag in aller Kürze zum Start in die Woche mit dem Thema berufliche Erfüllung auseinandersetzen, dann melde dich sehr gerne an auf meiner Webseite unter janikestoer.com/newsletter. Den Link findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche schon die erste Fragestellung für dich reflektierst. Jetzt geht's zurück zur Folge. Viel Freude dabei, dein Janike. Wann hast du deine Masterarbeit abgegeben?
Die war Anfang diesen Jahres. Ich habe das berufsbegleitend gemacht, mit der Forschungsarbeit, mit allem drum und dran. Also der Anhänger, den man mitgezogen hat, der wurde nicht kleiner, der wurde nur größer, aber es wurde immer spannender. Und im März diesen Jahres war dann auch das Kolloquium und damit der finale Abschluss.
Was würdest du sagen, was hat diese Erkenntnis des Tests und auch das Nebeneinanderlegen beider Tests mit dir gemacht? Was hat das für dich bedeutet?
Auf der einen Seite war sehr viel Erkenntnis auf einmal da. Also ich wusste bei manchen Dingen, warum die in der Vergangenheit auch so gelaufen sind, warum ich bei manchen Situationen Dingen auch so war, wie ich war.
Nämlich welche und wie warst du?
Ja, ich war auch so, wenn ein Vertriebsleiter damals Daten an die Wand geworfen hat und wollte uns darüber irgendwas erzählen, dann habe ich da relativ schnell irgendwelche Fehlinformationen oder Missinformationen erkannt, habe Muster schnell erkannt, konnte mit Zusammenhängen von Zahlen immer extrem gut umgehen, habe gutes Gespür auch für Märkte immer schon gehabt, eigentlich dann, wo ich dann war. Und ich habe das immer nie verstanden, woher das kommt. Und das sind dann letztendlich auch Fähigkeiten, die einem da so ein bisschen unterstützen, wenn man bestimmte Grundlagen mitbringt. Und die waren da. Und durch Studium wurden die dann eben verfeinert, ausgearbeitet. Und dieses Hintereinanderlegen von diesen Testungen hat eigentlich mir Erkenntnis zu der einen gebracht, aber auch innerlich ein bisschen Wut, sehr viel Wut sogar, weil ich nicht wissen möchte, wie viele Talente, wie viel Potenziale in Schulen sitzen und die einfach mit einem Pädagogen, der entweder seine Macht ausspinnen möchte oder einfach keine Lust hat mehr, weil er vielleicht schon das zu lange macht, zu viel schlechte Schüler hatte, schlechte, aber im Sinne von, die sind rebellisch, die sind aufmüpfig, wofür es oft Gründe gibt. Also für beide Seiten, sowohl für den Pädagogen als auch für die Schüler. Aber der immer sagt, nee, ich mache hier Dienst nach Vorschrift. Ich gehe diese Meile mehr einfach nicht mehr. Wie viel Potenziale hier versiegen eigentlich dann? Und ich habe mehrere Menschen auf meinem Weg kennengelernt, die zumindest mal im weitesten Sinne ähnliche Werdegänge hatten. Und manche sind halt aus dieser Spirale nie herausgekommen. Die sind bis heute drinnen. Und andere wiederum sind auch ausgebrochen. Und bei denen, die es geschafft haben, aus dieser Spirale rauszukommen, egal über welche Wege das jetzt war, die haben eigentlich alle ihren Weg dann auch gemacht, aber es ist immer die eigene Erkenntnis des eigenen Potenzials vorausgegangen.
Was glaubst du, wäre in deinem Leben anders gewesen, hätte bei dem Übergangstest jemand gesessen, der gesehen hätte, dieser Junge hat mehr Potenzial? Und das sage ich ihm jetzt auch.
Ich glaube, es wäre viel Frustration erspart geblieben. Es wäre vieles anders gelaufen, ganz klar. Ob das besser oder schlechter ist, das ist eine Hypothese, das weiß ich nicht. Ich sage heute aber auch mit den ganzen Scheitern, was ich da gebracht habe, eben in der Schule zu scheitern, sich da rauszuziehen, die Selbstständigkeit an die Wand zu fahren, sich da auch wieder rauszuziehen. Vor diese ganzen Widerstände und Hindernisse, vor die ich gestellt wurde, die haben letzten Endes auch das mit begleitet, was ich heute bin und wo ich hingekommen bin. Und ich denke, es ist auch manchmal notwendig, dass wir Hürden haben, dass wir Lösungen für diese Hürden finden. Und dass wir es auch nicht so leicht kriegen. Ob der andere Weg leichter geworden wäre, ob er besser geworden wäre, wage ich mir nicht einzuschätzen. Das ist eine Hypothese. Im Best Case wäre alles leichter geworden, es wäre alles schöner geworden, es wäre alles bunter geworden. Im Worst Case wäre es genauso schlimm oder noch schlimmer geworden. Ich glaube, es ist schwierig, da eine Einschätzung abzugeben. Aber ich denke, es wäre viel Frustration auf jeden Fall nicht gewesen, die da war.
Wie ging es nach deinem Studium für dich weiter?
Ja, ich habe die Arbeit damals hochgeladen in den Online-Campus zur Begutachtung und 2 Tage später riefen Recruiter an und wir haben uns dann am Telefon ein bisschen unterhalten und dann hat er gesagt, ich hätte hier was für dich, guck dir das doch mal an. Ich habe mich dann da so ein bisschen eingelesen und je mehr ich eigentlich da drinnen gelesen habe, desto mehr war auch der Wille, der sagt, ja, da könnte deine Reise eigentlich hinlanden, also in der sinnstiftenden Tätigkeit. Ich weiß nicht, ob das so eine ja, im mittleren Lebensalter, wenn man ist, ob das dann ein dauerhafter Wunsch ist, weil man das häufig hört, dass man so mit Anfang, Mitte 40 anfängt, so, ich möchte eine sinnstiftende Tätigkeit jetzt noch tun. Ich habe mal gesagt, ich möchte in der zweiten Lebensarbeitsabschnittshälfte was Sinnvolles tun und nicht einfach nur Läger voll machen. Und das war so eine Tätigkeit. Und da gab es dann auch mit dem Recruiter das erste Gespräch und das lief dann da auch recht gut. Dann gab es das erste Gespräch mit den Verantwortlichen, den Vertriebsleiter und der Personalchefin. Und ab dem Moment war da eigentlich dann, wo ich selber von mir gesagt habe, ich will diesen Job auch. Also ich werde da wirklich alles dran setzen, mich da entsprechend auch zu präsentieren und zu sagen, da möchte ich am Ende auch hinkommen. Da sehe ich auch meine Zukunft drinnen. Und zwar nicht nur für die nächsten 2 Jahre, sondern da könnte das Potenzial auch da sein, da meine Rente einzutreten. Allein, weil diese Branche und weil dieses Produktfeld so interessant ist. Und vor allem, weil die Menschen dort so spannend sind.
Du spannst uns auf die Folter. Um was für einen Job handelt es sich?
Ich bin raus dann vom Consumer Electronics Vertrieb nach 25 Jahren und bin jetzt in der Medizintechnik. Bin dort bei einem europäischen Unternehmen, was in Deutschland eine Deutschlandzentrale natürlich auch hat, im Bereich der Hörgeräteakustik, also ein Hersteller für Hörgeräte. Und sorge da dafür, dass die Hörgeräteakustiker in meinem Gebiet, was ich verantworte, mit unseren Geräten versorgt wird, dass die informiert werden und dass letzten Endes der Kunde, der Betroffene, einen Hörschaden hat, der ein schlechteres Hören hat oder einen Hörschutz einfach haben möchte, bestmöglich versorgt wird. Also da geht es dann um Menschen, die ein Stück weit Lebensqualität wieder zurückerlangen. Und auch da wurde die Grundlage eigentlich dann schon vor fast 15 Jahren gelegt. Weil ich habe ein Video gesehen, ich habe das auf YouTube auch gesucht, das gibt's immer noch auf YouTube. Das ist eine junge Frau, die über ein Cochlea-Implantat ihr Gehör wiedererlangt. Und dieser Moment, wo dieses Cochlea-Implantat einschaltet und sie das allererste Mal wieder hört, das läuft mir heute noch eiskalt in den Rücken runter. Das hat nicht abgenommen. Und ich habe mir damals schon gedacht, wow, so in der Branche zu arbeiten, das wäre der große Traum.
Was ist in deinem Berufsleben heute anders als vor einigen Jahren?
Alles. Das umfasst es eigentlich dann. Also das sind die Menschen, mit denen ich arbeite. Das ist unglaublich wertschätzend. Das war auch, ich habe das auch mit meinem Regionalleiter mehrfach besprochen, dass der auch Bescheid weiß, warum ich bei manchen Dingen so reagiere, wie ich reagiere. Weil ich in der vorherigen Zeit permanent auf Alarm war. Also du warst immer, guck, was du tust, guck, was du sagst. Eine falsche Aussage kann dich sofort den Job kosten. Nach der Probezeit wirst du gekickt, weil man nur deine Kontakte nutzen wollte. Auch das habe ich erlebt, dass man die Kontakte nutzen wollte und die Kontakte waren dann da und danach wurdest du dann gekickt. Das ist, wie miteinander umgegangen wird, wie wir dort als Mitarbeiter gesehen werden. Und zwar abteilungsübergreifend von der Geschäftsführung durch alle Abteilungen hindurch. Es ist das Produkt selbst, weil es wirklich Mehrwert für mich darstellt. Und es ist auch letzten Endes die Partner, mit denen wir arbeiten. Also das ist sehr wertschätzend. Das ist eine grundsätzliche Anerkennung, ein Respekt, wie man miteinander umgeht. Und es ist vor allem ein partnerschaftliches Miteinander. Ja, da weiß man immer, das ist immer so ein Zügelziehen, mal ist der eine Zügel mehr, mal der andere. Das kann auch ein bisschen hacken und stechen und beißen sein, das ist alles gut. Aber es ist immer auf einer respektvollen Ebene. Und am Ende muss immer die Lösung stehen, weil am Ende steht der Mensch im Mittelpunkt.
Was glaubst du, war an deinem Weg das Wichtigste, damit dein Arbeitsleben sich so zum Positiven verändern konnte?
Ich glaube, ich kann das auf einen Punkt gar nicht runterbrechen. Das sind ganz viele kleine Bausteine, die am Ende das Puzzle vollständig machen. Wobei vollständig stimmt ja auch nicht. Unser Puzzle ist ja nie vollständig. Das wächst ja stetig an, das verändert sich ja auch. Aber viele Stationen mit Erfahrungen, auch des Scheiterns, war wichtig, um in diese Richtung gehen zu können. Ich glaube, du musst doch im Leben ab und zu mal scheitern. Du musst lernen, mit deinen Fehlern umzugehen, daraus zu lernen. Es gibt ein japanisches Sprichwort, das kommt so ein bisschen aus dem Kaizen, so make it once, but don't make it twice. So machen Fehler, aber machen keine zweimal. Lerne daraus. Weil letzten Endes bist du der Experte für deinen Fehler. Und am Ende war es auch die Zusammenkunft von Vorbereitung und Chance. Also letzten Endes die Chance zu haben, dass genau diese Kreuzung hier jetzt steht. Und die Vorbereitung, die 25 Jahre Erfahrung, die den Werdegang über 15 Jahre Weiterbildung mit Fachwirt, Bachelor und Master zu machen. Vielleicht auch die Themen im Master, der Schwerpunkt, den ich im Master drin habe. Und dann hat es ganz viel auch mit persönlicher Entwicklung auch zu tun.
Ja, ich freue mich voll, dass das bei dir so aufgegangen ist und du im richtigen Moment die richtige Chance ergreifen konntest.
Und das ist vor allem so gut wie nicht planbar. Das sind ganz viele Zufälle, die uns treffen. Manchmal haben wir Glück, manchmal läuft es 5 Meter an einem vorbei. Aber dann soll man, glaube ich, nicht aufgeben, um diesen Weg weiterzugehen. Denn irgendwann ist die Kreuzung da, wo die richtige Abfahrt auf einen wartet.
Ja, und ich glaube, je mehr man sich das vor Augen hält, wo man hin möchte, je mehr man auch mit seinem Umfeld darüber redet, desto eher können auch sich die Chancen zeigen. Man sieht die Chancen eher und andere können sie auch besser an einen herantragen. Also ich finde, da kann man das Glück auch so ein bisschen provozieren und ja, unterfüttern, sodass einfach noch mehr Möglichkeiten zu einem kommen.
Da sind wir wieder in den Werkzeugkasten. Du holst einen Werkzeugkasten raus, der ist sehr wenig gefüllt und es ist an dir, ihn zu füllen. Und je voller das der ist, desto interessanter bist du für die Gegenseite, um zu sagen, der ist interessant für uns, der bringt die Erfahrung mit, der bringt die Persönlichkeit mit, der passt zu uns ins Team. Also es wurde in dem Unternehmen auch sehr stark danach entschieden, nicht nur, woher kommt der, was kann der, sondern eine der Hauptkriterien, das habe ich dann auch im Nachgang mit erfahren, ist, passt der zu uns ins Team? Passt der zu uns in die Gemeinschaft? Lebt der unsere Werte auch, die wir erleben? Und das hat am ersten Tag gepasst. Also ich glaube, das ist ein ganz besonderes Ereignis auch. Ich habe mich ab dem ersten Tag nicht mehr als der Neue gefühlt. Und ich habe auch 2 Monate ungefähr gebraucht, um wirklich dieses Offenherzige und dieses Ehrliche, und es ist kein gespieltes Ehrliches, es ist wirklich ehrlich, auch so annehmen zu können. Und heute ist es so, dass ich sage, ja, hier gehöre ich hin, hier bin ich angekommen.
Welche Botschaft möchtest du Menschen auf den Weg mitgeben, die gerade vor einer beruflichen Neuausrichtung stehen?
Mutig sein, aber nicht übermutig oder übermütig. Sich etwas zu trauen. Aber neben sich etwas zu trauen, natürlich auch bewusst zu sein, was kann ich? Wo sind meine Eckpunkte, in denen ich wirklich mich bewegen kann? Manchmal muss man sich dafür vielleicht auch lang machen. Aber man sollte sich dessen bewusst sein, auch welche Fähigkeiten das man hat. Das hat immer eine Grauzone natürlich. Am Rande meiner Fähigkeiten ist eine Grauzone. Aber man hat, glaube ich, schon mit der Zeit auch ein gutes Gefühl dafür. Ja, es ist eine Herausforderung, es ist ein Anspruch. Und es fordert sehr, sehr viel Kraft dann, um den Anspruch dann nochmal gerecht zu werden. Aber ich bin ja trotzdem in einem Bereich drin, wo ich sagen kann, ich kann das am Ende auch. Auch wenn es schwierig wird am Anfang.
Chris, so schön, dass du heute bei mir zu Gast warst. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ja, ich hoffe und drücke dir die Daumen, dass es für dich so weitergeht und wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank. Schön, hier zu sein.
Das war das Gespräch mit Chris und ich hoffe, es hat dir gezeigt, auch wenn der Weg manchmal steinig, chaotisch und voller Umwege ist, kannst du am Ende berufliche Erfüllung finden. Wichtig ist es, dran zu bleiben, mutig zu sein und dich immer wieder zu fragen, wo will ich wirklich hin und was brauche ich, um dorthin zu kommen? Wenn auch du das Gefühl hast, dass es Zeit für eine berufliche Veränderung ist, dann melde dich gerne bei mir. Ich begleite dich dabei, deinen Weg zu finden und beruflich wirklich anzukommen. Alle Infos findest du über den Link in den Shownotes. Dort kannst du dir auch ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Ich freue mich, dass du bis hierhin wieder dran geblieben bist und wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche. Dein Janike.